Moin Moin Hamburg!
Moin und hallo zu der Hamburger Insight, der Podcast des Magazins der Hamburger. 100% Hamburg-Liebe im Audioformat. Und unser heutiger Gast deckt sowohl das Thema Kultur als auch Wirtschaft wie auch Kulinarik ab. Unser Gast in dieser Episode, und dazu darf ich sagen, längst überfällig, denn wir hätten ihn schon lange einmal einladen müssen in diesem Podcast. Aber nun ist er da, der Verleger und Herausgeber des Magazins der Hamburger, David Pohle. Und nicht zu vergessen, gleichzeitig auch Imbissbetreiber der kleinen Rast am Hamburger Elbufer. Und darüber reden wir auch. Wie kam es dazu, dass er Imbissbetreiber wurde, und welche Liebe und welche Vergangenheit verbindet ihn mit diesem Imbiss? Genauso spannend, wenn nicht noch spannender, die Geschichte, wie er zum Magazin der Hamburger kam, was die Philosophie dahinter ist und was sich alles rund um das Magazin der Hamburger in den letzten 10 Jahren so entwickelt hat. Und wir hören auch, welches denn die kulinarischen Lieblingsplätze von David Pohle sind. Mit welchen Orten verbindet ihn ganz, ganz viel? Und wie entdeckt er neue gastronomische Plätze und Highlights? Dieses und noch viel mehr erfahren wir von einem äußerst unterhaltsamen, sympathischen, redegewandten und sehr menschenfreundlichen David Pohle. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht natürlich nicht nur Podcast, sondern ist seit 2008 das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Sein Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur einen Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt und mit Blick auf die U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren möchte. Die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar. Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorzustellen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt mein Schwerpunkt natürlich in Richtung der Kulinarik, der Gastronomie und beim guten Essen. So, aber nun mal los, nicht lang schnacken. Und los geht's jetzt mit David Pohle, dem Verleger und Herausgeber des Magazins der Hamburger und nicht zu vergessen Imbissbetreiber der kleinen Rast. Viel Spaß. Herzlich willkommen beim Podcast von der Hamburger Insight. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich habe es schon angekündigt eben. Er ist ein bisschen aufgeregt, er ist medienscheu, er hat aber ein bisschen was mit Medien zu tun. Er ist der Verleger des Magazins der Hamburger und alles, was da so dranhängt am Hamburger. David Pohle, herzlich willkommen.
Hallo Boris, vielen Dank für die schöne Einleitung.
Ich finde das schön, wie wir so ernst sein können, nachdem wir jetzt schon eine Stunde geplauscht haben und gesagt haben, lass uns doch mal anfangen. Ja. Aber wir haben uns so ein bisschen warm mit Tee, Assam-Tee übrigens, und Leckereien vom Isemarkt.
Immer schön, wenn wir uns vormittags treffen. Nachmittags wäre es wieder anders ausgegangen.
Ja, da muss man auch aufpassen. Da muss man wirklich aufpassen, was, wann, wie, welches Getränk zu welcher Zeit. Ich hatte gestern Abend noch eine kleine Rotweinrutsche, also Testrutsche. Ich habe mich nämlich da mal in meinem anderen Feld bewegt. Das Feld Vinyl und Wein. Ist ja auch ein Podcast, den ich produziere. Und da darf ich mich ja immer mit prominenten Gästen treffen.
Und wer war da?
Marianne Rosenberg. Sagt ihr was?
Ja, natürlich.
Ja? Wüsstest du jetzt einen Song von ihr?
Ja, logisch. Er gehört zu mir zum Beispiel.
Ja, Marlene.
Marlene, einer von uns beiden muss jetzt gehen.
Ja, und so weiter. Ja. Und ihr erster Hit, das habe ich gestern gelernt, war 1970. Ich meine, so lange ist das her. Die Dame hat 55-jähriges Bühnenjubiläum. Und ihr Song war Mr. Paul McCartney.
Oh, wie schön. Ja, da war ich 2.
Ja, und sie, da war sie 15.
Ja.
Aber ich muss sagen, alle Achtung. Marianne sieht sehr gut aus und ja, ich kann allen nochmal sagen, hört da mal rein. Aber wir wollen ja jetzt gar nicht mit Werbung anfangen. Aber ich war eben dort Rotwein trinken, weil in diesem Podcast trinken wir Wein, im Grill Royal.
Oh, wie schön.
In Hamburg.
Ja, natürlich. Direkt an der Binnenalster. War ich auch schon mal, fand ich super.
Also ganz, ganz tolle Location. Ich glaube, in Hamburg hat sowas gefehlt.
Also ich finde, es ist ein richtiger Laden, der, wie man sich vielleicht so einen weltstädtischen Laden vorstellt. Einfach groß, großzügig. Man merkte irgendwie, dass Berlin nach Hamburg gekommen ist. Ich glaube, die hatten es vielleicht am Anfang nicht so ganz einfach. Die Hamburger gucken ja immer sehr auf die Kohle. Sind aber jetzt, glaube ich, fest angekommen. Qualitativ ist es jedenfalls erstklassig. Und ich finde persönlich die Rakete über der Bar animiert nochmal entweder zu einem Aperitif oder zu einem letzten Drink, bevor man wieder nach Hause geht.
Ja, stimmt. Obwohl die Rakete ist ja Stein des Anstoßes bei einigen Gästen, habe ich gehört.
Oh, ist so?
Ja. Oh. Naja, weil militärisches Stück in einer gastronomischen Einrichtung, wobei diese Rakete ja auch einem Comic entnommen ist.
Tim und Struppi nehme ich
an. Tim und Struppi. Mhm. Und die ist auch nicht echt und scharf, aber da merkt man auch, sagen wir mal, so ein bisschen die Sensibilität, die in der Luft liegt dieser Zeit. Ja? Oder? Diese Nervosität der Menschen. Bist du eigentlich auch so ein nervöser Mensch? Du ruhst doch in dir selber, ne?
Ja, also alle, die das von außen beurteilen, sagen das.
Ja.
Und ich glaube, ich würde es auch sagen.
Ja.
Ich bin jetzt nicht hypernervös und also eine blankpolierte Rakete über einer Bar bringt mich jetzt nicht in Unruhe.
Ja, und die ist ja auch noch farbig.
Und farbig.
Ja, farbig.
Und nicht scharf.
Kann ich übrigens empfehlen. Da machen wir hier auch gastronomische Tipps eigentlich heute?
Wie du möchtest. Also,
ich kann dort die Barplatte empfehlen. Alles drauf, was du dir wünschst, so ein bisschen Krevetten, Tartar, Caesar Salad habe ich dabei gehabt. Also so eine Mischung aus 5, 6 kleinen Fritten sind dabei, 5, 6 kleinen Schälchen. Ganz toll zum Drink und preisgünstig, würde ich sagen. Aber wie kamen wir jetzt drauf? Ach so, Podcast aufgenommen. Ja, genau. Da dürfen wir nämlich immer im Weinraum produzieren. Und der Weinraum ist auch eine Reise wert. Da liegen echte Schätze. Vielleicht nehmen wir mal den Hamburger Podcast, den Hamburger Insight auch dort auf.
Das würde mir gut gefallen, dann allerdings gerne nachmittags starten.
Bist du eigentlich gastronomisch bei deinen vielfältigen Aktivitäten richtig viel unterwegs oder gibt es da so einen Plan bei dir? Ich muss einmal die Woche ein neues Restaurant mir angucken, weil auch ja Gastronomie im Hamburger ja eine große Rolle spielt und in deinem Leben ja auch eine nicht untergeordnete.
Also ich gehe ja immer schon gerne essen und trinken und auf jedem Niveau so. Der Hamburger ermöglicht mir natürlich mehr auszugehen und auch unter dem Aspekt, das will ich mal sehen. Ich möchte mitreden, ich möchte gucken, passt das in unser Magazin rein? Ist das was für Social Media? Können wir das irgendwie einfach verwenden oder gehört es so ein bisschen zum kleinen Eimer 1, wenn man in der Hamburger Medien- und Gastroszene so unterwegs ist, muss man mal gewesen sein. Und das bringt erstaunlich viel Spaß. Schade ist eigentlich immer nur, dass wenn man besonders schöne Erlebnisse in irgendwelchen Läden hat, ja, man schafft sie halt nicht alle immer wieder. Ne? Du willst ja nicht immer in den gleichen Laden gehen. Und insofern hast du ein tolles Erlebnis und sagst, ich komme bald mal wieder und stellst dann fest, hui, sind schon wieder 1,5 Jahre vergangen.
Ja. Gibt es denn auch richtig Anfragen bei euch? Dann kommen Sie doch auch mal bei uns vorbei, berichten Sie doch mal über uns. Bestimmt, ja?
Ja, also reichlich.
Reichlich.
Ende, ne? Ja, ja. Wir handhaben es beim Hamburger jedenfalls immer so, wir machen ja keine Restaurantkritiken im Sinne von, das Essen war so oder so oder so. Das ist so eine Gemengelage aus die Wirte, die Betreiber, die sind irgendwie, geben eine gute Stimmung. Natürlich ist das Essen schön, natürlich sind die Drinks gepflegt und so weiter. Und wir machen es aber eben auch immer so, dass wir solche Einladungen in der Regel nicht annehmen, so, sondern irgendwann mal selber hingehen und dann eben auch unsere Rechnung bezahlen und auch gar nicht sagen, hallo, ich bin vom Hamburger, aber auch nicht wie so ein Phantomtester oder sowas, sondern einfach um keine Aufmerksamkeit vom Wirt zu erregen, sondern er ist zu uns so nett, wie er eben so ist.
Als ganz normaler Gast.
Als ganz normaler Gast. Und wenn wir die Zeche selber bezahlen, wir schulden dann halt auch niemandem irgendwas. Kommen nicht in die Verlegenheit, dass er sagt, aber ich habe euch doch hier ein halbes Dutzend so und das und ihr habt vom Wein nur den guten gekriegt und so weiter.
Du gehst keine Verpflichtung ein oder selbst keine und auch keine Erwartungshaltung auf der anderen Seite.
Ja,
erzeugst du nicht, ja.
Und das ist, diese ganzen Sachen sind, Hamburg hat knapp 2 Millionen Menschen. Alles, was du tust in so einer Branche, würde ich sagen, bleibt, spricht sich rum, verfestigt sich. Und wenn du es dir da gelingt, einen guten Ruf aufzubauen, ohne dass du besonders viel Wert drauf legst, aber dann ist das bei einer Geschichte, wie wir sie machen, das ist ja eher ein Langstreckenrennen. So, wenn du jetzt überall wie die Axt im Walde und du fühlst dich da komisch auf oder sowas. Und ein Jahr später willst du ja vielleicht nochmal dahin oder irgendwas hat sich geändert. Ja. Und dann sagen die, ach du schon wieder. Oh, nee. Und bei uns ist es eher so, dass ich sage, ach du schon wieder, wie schön. Komm rein. So.
Bei all dem, was du neu kennenlernst und dir auch ansiehst, und du bist ja nicht der Einzige aus der Redaktion, da sind ja auch noch ein paar andere unterwegs, musst du gleich mal erzählen, was da auch alles dranhängt. Weil das ist ja nicht nur das, was wir im Hamburger dann lesen dürfen, sondern da gibt es ja noch eine sehr viel weiterreichende Berichterstattung auch. Hast du denn so für dich deine All-Time-Favorites, wo du sagst, da gehe ich eigentlich immer hin, da gehe ich schon seit Jahren hin und musste ich auch manchmal, so geht es mir zumindest, musste ich auch manchmal zwingen, einfach auch mal was Neues kennenzulernen und zu sagen, hey, das jetzt muss ich da aber auch mal hin, die erzählen alle davon.
Also kommt schon vor, ich werde natürlich viel gefragt von Freunden und Bekannten, wo sie mal so hingehen sollen und dann ist es fast ein bisschen peinlich, das zuzugeben, dann überlegt man und dann fallen einem immer die gleichen Sachen ein. So, dann ich meine, aber du kennst doch so viele. Musst du selber noch mal ein bisschen echt.
Ich mache jetzt das Spiel mit dir.
Oh, oh Gott.
Ja. David, Mensch, oh, gut, dass ich dich treffe. Ich habe Gäste, internationale Gäste und ich will den ein bisschen so heißen Scheiß, aber nicht zu überzogen, soll auch nicht zu teuer sein, aber echt schon authentisch, aber cool und man muss auch ein bisschen gucken. Also nicht so ein kleiner Muckeladen, sondern so, wo man ein bisschen gucken kann, ja? Wo soll ich denn da mal hingehen? Ganz gutes Briefing.
Ja, super Briefing, das mit dem soll nicht zu viel kosten, ist natürlich schwierig. Also, ich fand es jetzt zuletzt, das ist neu, da kann man nicht so furchtbar viel gucken. Das Chör, Dorotheenstraße war cool, spektakulär, netter Service, geile Highballs, Essen super, Kost anständig, würde ich sagen. Internationale Gäste, würde ich immer irgendwas aussuchen, wo man ein bisschen angeben kann mit unserem Hafen und der Elbe. Bietet sich auch so ein All-Time-Klassiker, eigentlich das Rief immer an, mit den großen Scheiben und wenn ihr Rief irgendwie ein bisschen zu gesittet ist, dann vielleicht auf dem Anleger Liberté, wo du ja quasi in der Elbe sitzt.
Bei Brian Beusen.
Nein, das ist noch was anderes. Liberté ist ja am Fischmarkt und bei Brian ist im Museumshafen in der Hafen City,
ja.
Was auch irgendwie cool ist, aber das sind also insbesondere so ein Typ wie Brian, das sind eben auch so geile Gastgeber. Du hast das Gefühl, mit dem würde ich sofort, wenn er sagt, komm, wir fahren nach Norwegen oder wenn sonst wohin.
Das Hausboot hat einen Motor, wir fahren jetzt los.
Ja, ich bleib sitzen.
Ich hol nicht mal eine Zahnbürste,
wir fahren los. Ja, genau. Ich würde sofort sitzen bleiben. So einer meiner All-Time-Klassiker ist tatsächlich der Etrusker am Grindelhof. Als ich meine Frau kennenlernte vor 25 Jahren, sind wir da gelegentlich hingegangen und irgendwann haben wir unseren damals noch jungen Hund mit und irgendwann hatten wir einen Maxi-Cosi neben dem Tisch stehen und im Sommer, wenn man draußen sitzt, ist das wie so ein Catwalk neben der Uni und bis heute ist mit so einem Typen wie Giorgio noch derselbe Kellner.
Da sind ja auch ein paar Läden in der Reihe. Also das
ja,
ist ja wirklich,
die direkt nebenan ist die Espresso-Bar. Ja, ja. Und das ist so ein bisschen wie Merklin oder Carrera. Mhm. Einige Leute, ich zum Beispiel war
mal ganz linken. Wer ist denn Carrera?
Ja, wir sind alle Carrera. Also Carrera ist Espresso-Bar. Entschuldigung, Carrera ist natürlich der Etrusker. Es könnte aber auch andersrum sein. Das ist, es geht nur darum, eigentlich, ich selber war tatsächlich in meinem ganzen Leben noch nie in der Espresso-Bar, aber schon 150 Mal im Etrusker.
Also bei mir ist es ungefähr 150 zu 5 Espresso-Bar.
Ja, siehst du, das ist auch super. Etrusker. Deswegen gibt es auch beide noch.
Ja. Und da sieht man dich immer wieder?
Da sieht man mich immer wieder. Sie haben ja gerade letztes Jahr eine Überraschungsgeburtstagsparty für meine Frau gemacht. Und ansonsten bin ich natürlich gelegentlich auch bei meinen Freunden vom Hügel, ja. Also im Landhaus Flottbek, da im Hügel oder richtig in deren Farm. Das ist auch immer echt lässig. Und das sind so Läden, wo man sich hinsetzt und sich gleich wohlfühlt.
Das stimmt, das stimmt. Auch tolle Gastgeber dort.
Tolle Gastgeber.
Ja, muss ich auch sagen. Gehe ich auch gerne hin. Ist immer, wenn man aus der Stadt kommt,
ja,
ein Schlag.
Ja,
ne?
Ja, aber lohnt
sich. Aber andersrum ist es ja auch für euch Westler ist es ja auch, immer einen Schlag in die Stadt zu fahren.
Ja.
Wobei, dass du das heute hierher geschafft hast.
Also, ja.
Aber dein Büro ist ja auch in der Mitte.
Ja.
Das Headquarter.
Also wenn man von außen in die Stadt fährt, hier gibt es natürlich ungleich mehr Honigtöpfe, wo es irgendwas Schönes zu entdecken, zu essen und zu trinken gibt. Und mein Büro ist im Stellerhaus am Rödingsmarkt. Ich könnte mir nicht vorstellen, sowas wie den Hamburger zu machen und meinetwegen in Bahrenfeld zu sitzen oder so. Wir haben Blick auf die Elfi, wir haben den Hafen, manchmal sind Möwen vor der Tür. Ich mache fast alle meine Termine mit dem Fahrrad. Das ist ja schöner. Also ich hatte noch nie ein schöneres Büro als das im Stellerhaus.
Ja, das ist wirklich schön, muss ich auch sagen. Und das ist so herrlich, wenn man mit der U-Bahn vorbeikommt. Ne? Ja. Und dann sieht man ja erstmal dieses Haus, Stellerhaus. Man denkt man immer gleich, ja, der Hamburger. Ja,
immer wenn die U-Bahn kommt, tun wir besonders geschäftig.
Ja, genau. Da wird wieder in die Tasten gehauen. Oder gewunken, ne? Zum Fenster gedreht und gewunken. Bist du denn so ein Luncher? Gehst du mittags gerne lunchen? Also ich meine, wir haben uns mal bei einem Lunch kennengelernt. Mhm. Im Orinishi, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Übrigens immer noch ein Top-Lunch-Spot. Top. Einer der besten, finde ich.
Absolut.
Für vietnamesische Küche.
Absolut, finde ich auch. Mhm. Also ich gehe relativ, manchmal habe ich eben so Termine in der Stadt und dann gehen wir lunchen. Ansonsten gehe ich natürlich sehr gerne mit dir lunchen, weil du so viel Spaß am Essen hast und an neuen Sachen und das bringt einfach so viel Freude. Manchmal, ich komme ja noch ein bisschen aus der Zeit, da hatte ich Kollegen, da musste immer Preis-Leistung stimmen. Das hieß also möglichst wenig Geld für einen großen Haufen Thai-Nudeln. Und das bin ich halt so gar nicht. So.
Du achtest ja schon nicht nur aufs Essen, sondern du achtest schon, wie du ja eben gesagt hast, auch, wie ist das Ambiente, wie ist das Gastgebertum ausgeprägt dort. Da gibt es ja immer viele Diskussionen, wie beurteilt man auch so oder einen guten Spot, eine gute Gastronomie. Könntest du sagen, was so für dich so die Aufteilung ist? Essen, Ambiente, Gastgeber?
Ja. Also ich würde einfach mal voraussetzen, dass das Essen mindestens anständig ist.
Ja.
So. Und der Rest ist Atmosphäre und Gastgeber.
50-50?
Ja. Wobei, wenn die Gastgeber super sind und das Essen ist scheiße, das ist nicht gut. Und wenn das Essen fantastisch ist und die Gastgeber sind scheiße, ist auch nicht gut.
Ja.
So, das muss, kann man nicht so richtig so feststellen, aber das könnte so sein.
Ja.
Beides muss irgendwie muss klasse sein. Und man muss den Eindruck haben, also ich muss den Eindruck haben, die finden das ehrlich schön, dass ich oder wir da sind. So. Aber die Leute am Nebentisch behandeln sie auch so nett. So dass man so relativ schnell merkt, da ist so ein guter Vibe. Auch die finden es wahrscheinlich auch ganz schön, dass sie einfach nette Gäste haben, die sich an den Sachen so freuen. Und das ist so wie so ein schönes Zusammenspiel, was viel Freude machen. Ich gehe nicht gerne in System Gastronomien, wo es niemanden gibt, wo du sagst, ah, den kenne ich noch von letzter Woche. Mhm. So. Und wo du immer wieder neu bist und
seelenlos,
so,
ne?
Ja, total seelenlos. Mhm. Also ich war zum Beispiel mal, wie heißt das Ding da in der Bank? Dieses Edmondo. Cooler Laden, Instagrammable.
Ja.
So sieht man eben auch, dass aber 80% gefühlt der Leute, die da abends waren, sind junge Frauen und vor allem junge Frauen, die ihre Aperol Spritze von oben und unten und gegen die Sonne und vor dem Leoparden und sonst was fotografieren. Ist irgendwie kein Laden für Erwachsene, würde ich sagen. So, das Essen war also gut. Ja. Also ich meine, es gab auch Pasta und Pizza oder irgendwie so ein paar andere Sachen. Das war alles tadellos. So. Aber ja, vielleicht bin ich auch einfach zu alt. So, das kann natürlich auch sein.
Also ich finde, das ist mal zum Gucken ganz schön.
Genau.
Aber das ist jetzt nichts, wo du sagst, das wird mein Stammladen.
Nein.
Weil das ist dafür auch irgendwie zu artifiziell. Und ich finde, du merkst es auch ganz häufig beim Essen, ja. Also ob das jetzt auch mit Liebe gekocht ist oder ob das auch auf Show gemacht ist und auch mit Aromen gearbeitet wird, die dich so zuballern, dass du sagst, boah, da habe ich aber richtig was. Aber am Ende, was war es denn eigentlich?
Ja, ja. Also ich,
was war denn das eigentlich, was ich hier hatte?
Also ich bevorzuge jedenfalls das Essen, das auf dem Tisch steht, vor dem Foto, wo es schön aussieht. Ja. So.
Foto Geschmack kann ich ja, geht vor Optik.
Ja, natürlich.
Immer.
So.
Ganz, ganz, ganz wichtig. Nun hast du gerade gesagt, Gastgebertum ist ganz, ganz wichtig. Du oder der Hamburger ist ja seit 2 Jahren auch mit einem Gastronomiebetrieb aktiv. Möchtest du uns erzählen, wie es dazu kam? Welcher Strategie man da gefolgt ist? Oder hieß die Strategie keine Strategie?
Also die Strategien in meinem Berufsleben, jedenfalls so in den letzten 30 Jahren, waren eigentlich immer so geprägt von tatsächlich keine Strategie, es wird schon irgendwie sich ergeben. Hat auch immer ganz gut funktioniert. Und vor ungefähr 3 Jahren war ich an der Kleinen Rast in den Städten unterhalb der Elbchaussee vis-à-vis zu Airbus und der Start- und Landebahn von Airbus. Ein Laden, den ich mein ganzes Leben lang kenne, wo es Currywurst und Bier gibt und Elbblick und sehr leckere Pommes damals schon. Und da war ich da Silvester vor jetzt inzwischen 3 Jahren. Und dann sagten sie, ja, sie möchten, das sollte eigentlich ihr letzter Abend sein. Und da habe ich gesagt, das ist ja, wieso weiß ich das nicht? Also nicht, dass sie es mir hätten sagen müssen, so, aber wieso habe ich
so
davon
wie man
noch nie
das
gehört?
Denn sagt? Ja, wieso weiß ich das
genau,
denn?
Genau, wie man das so sagt. Mhm. Und da habe ich gesagt, dann kann ich das ja übernehmen.
In einer wie man das auch so sagt.
Ja, naja, ja, nee, das meinte ich ernst. So, das war so eine Zeit, als ich beim Hamburger dachte, das läuft irgendwie beim Hamburger sehr gut. Ich habe ein tolles Team, die können das im Großen und Ganzen ziemlich alleine und autark schmeißen. Es ist irgendwie Kapazität im Kopf und auch körperlich für irgendwas Neues, Weiteres. Aber was auch was mit dem Hamburger zu tun hat. Mhm. Also nicht irgendwas komplett anderes. Naja, und dann haben die das so weggelacht. Und dann habe ich aber ein paar Tage später angerufen und gesagt, also ich meinte das ernst. Da haben die gesagt, das hätten sie schon gedacht, aber, aber sie hätten schon jemanden. Und dann dachte ich, ich habe mir das alles schon so schön vorgestellt. Der Verlag, der Hamburger, schönstes Magazin der Stadt und dann dieser Spot da unten an der Elbe direkt am Strand. Einer der schönsten Spots, die es gibt in Hamburg. Oh, das ist ja wie so eine Liebes. Heirat wäre das gewesen. Naja, und deswegen blieb ich immer am Ball und ich hatte auf meinem Handy aus den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren alle möglichen Fotos, Beine auf der Mauer, Fritten in der Hand, Weißbier, dickes Schiff, Flugzeug, Freunde und so.
Also das ist dann ja wirklich, ich will jetzt nicht so wie so ein Jugendtraum, wo man sagt, also das, den möchte ich mal haben, den Laden. Wo man immer so sitzt oder hinguckt und sagt, irgendwann möchte ich den Laden mal haben.
Das kann man so sagen. Wenn überhaupt irgendein Laden, dann den. So. Und tja, und dann schickte ich den so einmal im Monat irgendwie Fotos und sagte, falls irgendwas schief geht, ich stehe bereit. Und Anfang Juli rief er mich an und sagte, kannst vorbeikommen. Und das ist von uns zu Hause, wir wohnen da in Othmarschen, 6 Minuten mit dem Fahrrad, bergab auch ein bisschen den Elbhang bis runter. Und dann kam ich an und dann sagte er, ja, also ich glaube, der andere ist abgesprungen. Hast du schon mal was mit Gastronomie gemacht? Nee. Mhm. Hast du dir das gut überlegt? Nee. Mhm. Kannst du das denn bezahlen? Ja. Und dann gab er mir seine dicke Flosse und wir drückten uns, guckten uns in die Hände, in die Augen und sagte, damit war der Deal geschlossen.
Nein.
So. Und dann mussten wir noch mit dem Verpächter, das ist die Stadt Hamburg, sprechen und die haben gesagt, alles okay. Mein vorheriger Pächter hat es über 30 Jahre gemacht. Und die waren, glaube ich, auch ganz happy. So, hier Frank, so hieß der vorherige Pächter, hat mich eingeladen ins Auto. Wir sind zur Stadt gefahren, haben uns vorgestellt, er hat gesagt, ich höre auf, das wäre mein neuer Mann, das ist der Mann meines Vertrauens und meiner Wahl. Und dann habe ich gesagt, alles klar, gut, dann gibt es einen neuen Vertrag. Und dann habe ich im Herbst ein paar Mal als Aushilfe mitgemacht.
Und war das noch okay? Oder hast du dir gedacht, oh Mann, das habe ich mir da ans Bein gebunden?
Körperlich und geistig, glaube ich, die anstrengendsten Tage in 20 Jahren. So, wow, wenn man alleine sowas sieht wie eine Kaffeemaschine, wo du wo der Kaffee rauskommt, das kannst du hoch und runter schieben, du kannst 2 Espresso gleichzeitig machen, welche Untertasse, die Leute hatten schon Kuchen bestellt, deswegen kriegen sie keinen Keks und solche Sachen, welcher Löffel für was, wow, und das war ja nur ein Mosaikstein aus dem, was da alles so in diesem Ding drin ist. Ich dachte zum Beispiel, das ist wie die Friteuse. Dafür brauche ich mindestens einen Sternekoch. Wie soll das jemals funktionieren? Naja, dann kam der 1. Januar und die Vorbesitzer hatten am Tag vorher noch ihren Ausstand gemacht. Ich hatte mir eine neue Kasse besorgt. Sehr aufgeregt, habe selber Silvester Suche gemacht und ging dann morgens bei ganz schönem Wetter am 1. Januar um 8:30 alleine auf dem Elbuferweg zur kleinen Rast, baute die Kasse auf und mit der Hilfe von meiner Frau und Kindern und Natalie, die beim Hamburger auch nicht wegzudenken ist, und damals Katharina Baumgartner, eine Ikone im Hamburger Westen, weil sie 30 Jahre lang den Pärstall hatte, die haben mir alle geholfen. Und das war so voll am ersten Tag und so cool, dass wir gleich 5 Tage später eine zweite Kasse besorgt haben, damit wir 2 Schlangen haben können, die wir auch schneller bedienen. Und dann, ich glaube gleich am ersten Wochenende, fehlte halt jemand an der Friteuse.
Ich erinnere mich dunkel. Und
dann habe ich den großen Meister gefragt.
Ich erinnere mich an diesen Anruf. Sag mal, Boris, hast am Wochenende Zeit? Ja, ich guck mal. Du kannst zur Friteuse, ne? Sag ich, ja, ich kann alles in der Küche. Natürlich, kann ich auch Friteuse. Ich dachte, wieso, ja, Friteuse ist ja nicht so schwer. Ja, ich brauche da jemanden am Samstag. Kannst mal. Und dann hast du mir irgendwie die Zeit genannt und ich dachte irgendwie, ja, irgendwie von 11 bis 15 Uhr kann man ja mal so machen. Stellte sich dann aber heraus, ich musste um 8 Uhr, glaube ich, erscheinen und um 17 Uhr habe ich die letzte Fritte gemacht. Aber das hat mir dann auch keiner erzählt.
Nee, besser ist, ja.
Ich war so im Arsch. Also, und da habe ich nur gedacht, meine Fresse, das machst du nie, nie wieder. Wenn David anruft, lässt du dich verleugnen. Dann machst du nicht wieder. Vor allen Dingen nicht nur eine Friteuse, sondern 2 Friteusen. Ich meine, zu dem Zeitpunkt gab es einmal die Fritten. Also die Würste dürfte ich auch noch machen. Also
natürlich.
Bockwürste, Grillwürste.
Das ist eine Position.
Ja, aber dann auch noch das Seelachsfilet und die Kartoffelpuffer. Und dafür gab es ja auch noch extra Friteusen. Egal, die sind aber nicht mehr auf der Karte jetzt. Ne?
Kartoffelpuffer, ja. Seelachsfilet ist geflogen.
Ja. Also das war wirklich, Und dazu noch die Moderation.
Ja, ja, genau. Das ist also für Leute, die zuhören und das nicht wissen, was das bedeutet. Wenn jemand was bestellt, dann kriegt er natürlich, bezahlt das und kriegt einen Bon und da steht eine Nummer drauf. Und die Nummer rufen wir auf. Und in der Vergangenheit ist das immer irgendwie, hallo, Nummer 37, so. Aber Boris hat drauf ja ein, du hast ja wirklich ein Act in sich gemacht.
Ja, das war ja auch ein großer Spaß. Ich meine, ich wollte das belohnen und es sollten auch alle wissen, wenn die Nummer 37 wirklich zwei Luxusteller waren mit All Options, keine Fragen offen lassen oder hier kommt, oder die Nummer 48, das Basismodell, Fritten ohne alles.
Ja, das war sehr, sehr lustig. Und weil das ja dann quasi alle hören, die da irgendwie rumsitzen, rumstehen oder in der Schlange warten, hat es für viel Erheiterung gesorgt.
Ja, mir hat das auch Spaß gemacht, nur ich glaube, sowas muss man auch mal mitmachen. Ja, gerade auch wenn man sich in kulinarischen Gefilden bewegt und auch ein bisschen mitreden möchte und auch wissen möchte, wie geht's denn denen auf der anderen Seite? Also wie geht's denn den Gastronomen und was leisten die denn da? Und ich bin, also ich habe so viel in den letzten Jahren gelernt, wie du ja auch. Und ich glaube, deine Hochachtung gegenüber der Leistung von Gastronomen ist auch noch mal mehr gewachsen.
Ja, also mein Respekt vor jedem, der in der Gastronomie arbeitet, war vorher schon sehr hoch. Und wenn ich das so sehe, was wir da machen, wird ja manchmal gefragt, ob das so ist, ob das so gelaufen ist, wie ich mir das ungefähr vorgestellt habe und so. Und dann, ja, das muss ich schon sagen. Ich habe mir eigentlich gar nichts vorgestellt. Ich weiß es nicht. Das war so, schieß mal den Ball ins Spiel und dann wird schon. So. Und jedenfalls bei etwas wie unserem Laden, bei der kleinen Rast, das ist alles keine Raketenwissenschaft. Aber es ist unglaublich komplex. So, ist ja auch, wir haben da zwei große Kühltruhen, wir haben einen großen Kühlraum, wir haben eine Industrie-Gläserspülmaschine, natürlich eine richtige Spülmaschine und so weiter. Und alleine zu wissen, wie man solche Dinge reinigt, so, wo sind die entsprechenden Ventile, die man aufschrauben muss und was muss man da reintun und. Und das ist ja nicht nur so, dass ich da irgendwie Herrschaftswissen haben möchte oder anhäufe, sondern das müssen ja auch alle aus unserem Team wissen oder zumindest in jeder Schicht mindestens einer. So, und das ist eine coole Herausforderung und wir haben ja da fast nur Family und Friends, also jetzt inzwischen alles ein bisschen erweitert, aber viele junge Leute aus der Gegend, die alle so zwischen 16 und 20 sind, fast alle. Oh, die haben so einen coolen Spirit. Ich habe da, das hatte ich auch gar nicht auf dem Zettel, zusätzlich zu meinen drei eigenen Kindern und Patenkindern und so weiter, habe ich ungefähr 50 nette Jugendliche als, ja, so eine Mischung als Onkel, Trainer, Ohr dazu bekommen, die mich manchmal erstaunen, wenn sie zum Beispiel aus Primitivo Glühwein machen, weil der Glühwein, weil sie das irgendwie, ist auch rot, so. Ja. So, das kommt natürlich auch manchmal vor, wenn man 18 ist, geht man halt nicht immer so zeitig ins Bett, da kann ich mich auch noch dran erinnern, aber vor allem bringen mir die unglaublich viel Spaß und Freude und das ist zum Beispiel so ein Ding, was ich auch überhaupt nicht auf dem Zettel habe, dass ich auf einmal die alle kenne und die gerne zu mir kommen oder gerne zu uns kommen.
Das ist doch schön. Das konntest du auch nicht planen. Das konntest du auch nicht absehen, als du da dich beworben hast und hartnäckig ja dran geblieben bist.
Das stimmt.
Also irgendwas musst du doch ja auch gespürt haben, dass da wirklich noch eine Chance besteht, oder?
Also in meinem Jurastudium gab es, in meinem abgeschlossenen Jurastudium gab es Professor Peters.
Er hat lange überlegt, wann er es unterbringt.
Ja, und wie er es unterbringt. Professor Peters, bei dem ich nie gut aussah, sagte, sprach immer von der Frankschen Formel und das war so ziemlich das Einzige, was ich erinnere von dem, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und dieses begleitet mich irgendwie seit jetzt ja bald 30 Jahren. Und das war hier bei der kleinen Rast auch so, dass kann nicht sein, dass es nicht zu dieser Liebesheirat mit dem Hamburger kommt. Das kann einfach nicht sein. Ja, und das war es dann ja auch. Also irgendwie so ein bisschen, ich glaube, der liebe Gott guckt sich dann an und sagt, das meint er echt ernst.
Jetzt meint er es wirklich ernst.
Ja,
ne?
jetzt kriegt
das auch.
Ich drehe hier mal 2, 3 kleine Regler und mach das mal so. Und jetzt muss er die Chance tatsächlich nur noch am Schopfe packen. Und das haben wir gemacht. Und das ist jetzt schon bummelig 2,5 Jahre her.
Und nach all den Erfahrungen, die du gemacht hast, würdest du es wieder machen?
Ja, ich würde sowas immer wieder machen. Ich bin manchmal so alle und denke, so eine Scheiße. Wenn jetzt einer um die Ecke käme und sagt, hier ist ein Sack voll Kohle und du musst morgen nicht mehr wiederkommen, würde ich sofort machen. Am nächsten Morgen habe ich mich wieder so erholt, sagte, das war so geil. So. Und dann gehe ich wieder hin und dann habe ich die Elbe und dann scheint die Sonne oder es schneit oder es regnet oder es ist dunkel. Es sind viele Leute da oder niemand. Und jedes Mal denke ich, was für ein geiler Platz. Das ist dein Laden hier.
Nun hast du ja auch da direktes Feedback von den Gästen. Mhm. Das ist ja auch das Wunderbare in der Gastronomie. Meistens, wenn es nicht so gut läuft, auch nicht. Du kriegst natürlich auch die Scheiße ab. Ja, wenn irgendjemand schlechte Laune hat, kriegt man das auch mal ab. Auch die jungen Leute, die sich irgendwie fragen, was ist da denn los? Was hat der denn jetzt? Aber das ist natürlich das Schöne, dass man eben so dieses positive Feedback auch aufsaugen kann. Du kriegst es natürlich auch, oder ihr kriegt es natürlich auch für euer Magazin. Ihr kriegt da natürlich auch sehr, sehr viel Lob, weil du eben ein Produkt hast und so auch übergeben kannst, so wie du mir heute auch eine gedruckte Ausgabe mitgebracht hast, die nimmst du in die Hand und dann sagst du, ach, schön geworden wieder, ist ja toll. Und ne, das gibt einem doch auch was, als wenn du jetzt irgendwie etwas an einem Projekt arbeiten würdest, wo du weißt, das kann ich vielleicht in diesem Leben nie fertigstellen. Ich weiß, dass ich nur ein Teil davon bin. Wenn ich so einen Job hätte, glaube ich, ich könnte das nicht. Geht es dir auch so, dass du dieses Feedback brauchst? So ein bisschen?
Ja, ob ich das brauche? Also weiß ich nicht so genau. Naja, wahrscheinlich schon. Ich wusste vorher nicht, dass ich es brauche. So, ich bin üblicherweise nicht besonders auf den Mund gefallen. Und auch wenn ich manchmal abends ausgehe und denke, ich habe überhaupt gar keine Lust, ich schweige und gehe nach einer halben Stunde, dann betrete ich den Laden und meine Frau guckt mich manchmal an und sagt, das kann doch nicht dein Ernst sein. Sabbel, 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 komm, einen nehmen wir noch. Sabbel, 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 so, huch, aus Versehen wieder die letzten. Möglicherweise eine Geschichte, die einem als Gastgeber auch bei einem Strandimbiss oder Bistro oder wie auch immer man das nennen will, durchaus zugute kommt, wenn man den Menschen zugewandt ist. Wenn man gerne mit denen redet und gerne mit denen lacht und gerne hinhört, was die gut finden. Wenn die sich alle eben so wohlfühlen, wie ich mich gerne wohlfühlen möchte, wenn ich woanders bin. So. Mhm. Und dieses Feedback, genau wie du sagst, was man ja jeden Tag, also 1-2 Dutzend Mal jedenfalls bei uns da unten bekommt, das ist irgendwie wie so ein, als würde dir jemand super in den Tank gießen. Du denkst, wow, die sehen das auch alle und die fühlen sich so wohl. Und die finden die Currywurst von Hübenbäcker, die wir die beste Currywurst von New York denken, die der Fleischer jede Woche frisch macht.
Die finden ist die neue? Nee, die habt ihr schon länger.
Die haben wir von Anfang an.
Ach, das ist die, ja.
Als wir es übernahmen, habe ich gesagt, wir nehmen, wen aus unserem Dunstkreis kennen wir? Die, also quasi so local, buy local, mach mit deinen Freunden und so weiter zusammen. So kommen die Würste von Hübenbäcker, das ist seit 40 Jahren, sind das die Fleischer in den Städten und Othmarschen und jetzt haben die noch einen Laden in der Waldstraße. Und schon alleine da hinzufahren, einmal die Woche und dann Im Sommer manchmal ein paar hundert Currywürste.
Ich wollte gerade sagen, das Finanzamt hört nicht mit. Wie viel sind es denn so?
Was habt ihr denn? Seitdem wir haben ja TSI geprüfte Kassen. Ich bin so ein Spießer. Ich bin ja schon nervös, wenn ich aus Versehen mal kein Geld für eine S-Bahn-Fahrkarte hatte. Und also wegen ein paar Currywürsten oder was auch immer da jemand also zu beschummeln. Oh Gott, deswegen. So, und naja, jedenfalls, also im Sommer, wenn wir dann fast jeden Tag offen haben, weiß ich nicht genau, aber so, das sind schon ein paar 2000 Currywürste oder so. Und dann kommen auch Bratwürste dazu und viele hundert Kilo Fritten. Ja. So, eimerweise Mayonnaise und naja, all so ein Zeug. Das ist schon eine ganze Menge.
Also das hat geklappt mit der kleinen Rast. Da hast du dir den Wunsch erfüllt, den du hattest. Mit dem Hamburger damals war das ja auch unorthodox, wie du dazu gekommen bist, oder?
Das war.
Oder sagt man unorthodox? Sagt man das eigentlich noch heute? Ja, nicht, sagt man nicht mehr, ne?
Weiß ich nicht.
Die Alten reden wieder unorthodox.
Ja, denk mal sofort wie die Rakete über der Bahn im Grill Royal. So, also weiß ich nicht, ob man das sagt, aber ich hatte einen anderen Verlag. Und dann rief mich damals der Verleger vom Hamburger an, das ist 9 Jahre her, und sagte, hallo, hier ist Peter Felske. Herr Pohle, willst du den Hamburger übernehmen? Ich bin übrigens der Verleger. Ich stelle ihn jetzt ein. Ich wollte ihn eigentlich dem Hamburger Abendblatt verkaufen, aber die wollen den irgendwie nicht mehr haben. Oder, ach genau, das Hamburger Abendblatt wurde verkauft an die Funke-Gruppe.
Ja.
Die Voraussetzungen hatten sich geändert. Und
Felske, ehemaliger Springermann.
Ja, der hat ja die Autobild erfunden.
Genau.
So, und eben auch so ein Vollblutjournalist. Und das ist also, jetzt nö. So, das mache ich so nicht mehr. Also Herr Pohle, willst du das haben?
Hat er das wirklich so gesagt? Herr Pohle, willst du das haben?
Ja, also mit diesem Hamburger Du oder Hamburger Sie. Sie sagen, aber dann duzen und so.
Ist das so eine Hamburger Eigenart?
Ja, gibt es, glaube ich, in anderen. Aber in Hamburg heißt das wirklich das Hamburger Du oder das Hamburger Sie. Das weiß ich auch nicht genau. Und um den Anschein von Professionalität zu wahren. Also mir war völlig klar, wie geil ist das denn? Das muss ich machen. Der Hamburger, das ist ja Wahnsinn. Ja, aber eben um den Anschein von Professionalität zu wahren, habe ich gesagt, ja, Herr Felske, muss ich mal eine Nacht drüber schlafen. War mir völlig klar, dass ich das mache. So. Und dann habe ich ihn am nächsten Tag angerufen und gesagt, ja, mache ich. Und dann kam er vorbei und dann sage ich, wie sieht es denn so aus? Ich habe ja noch nie eine Firma gekauft. Ich weiß auch nicht so genau, was für Fragen man so stellt, aber... Ja, Herr Felske, wie sieht es denn so aus mit Abonnenten? Ja, sagt er, das sind nicht viele. Und im Übrigen habe ich denen schon geschrieben, dass ich das einstelle. Okay, Herr Felske, wie sieht es denn aus mit, es war im November, wie sieht es denn so aus mit Anzeigenplanung fürs nächste Jahr? Ja, sagt er, also vielleicht eine halbe Seite von Mercedes, mit dem muss ich nochmal Golf spielen. Oh, okay, keine Abonnenten, keine Mediaplanung fürs nächste Jahr. Okay, was gibt es so an Inventar? Ja, eigentlich nix. Also nix. Also keine Computer, kein Schreibtisch, kein Regal, kein Telefon, kein nix. Ja, das ist ja eine ganz gute Voraussetzung.
Dann,
nicht so viel, Handling, außer wirklich in die Hände spucken, Ärmel hochkrempeln und jetzt mal ganz schnell loslegen. Und damals bin ich mit unserer Artdirektorin Christel, die war sofort on fire, weil die liebt Hamburg und Magazine machen, die kann groß denken. Sind wir in die Wechsstraße gegangen zu den Public Coffee Roasters, weil die so ein großes Regal hatten mit unabhängigen Magazinen aus der ganzen Welt.
Ja.
Und dann haben wir da ein paar Kaffee getrunken und dann haben wir gesehen, wow, man kann auch Magazine machen, wo eine Seite mittendrin, da ist gar nichts drauf. So, das passt aber zum Layout. Wow, das war cool.
Ja.
Oder wo nur ein Zitat steht oder sowas. Naja, so hat Christel dann den Hamburger neu quasi aufgesetzt. Wir haben das Format einen Hauch verändert. Vorher war das so riesig, da konntest du Kinder mit zudecken. Und wir haben dann geguckt, wie groß kann das maximal sein, dass es in einen B4-Umschlag, den man ganz normal mit Porto versenden kann. So. Vorher war das nämlich, jeder Hamburger war ein Päckchen. Ah. Der kostete damals 9,80 Euro, ein Päckchen okay. 6,90 Euro. Und drucken okay. musste man das Ding ja auch noch. Das war irgendwie wie so ein, weiß ich auch nicht, dass da nicht furchtbar viel übrig blieb, lag eigentlich auf der Hand. Na, dann haben wir losgelegt. Das ist jetzt ungefähr 9 Jahre her.
Aber ihr habt, du hast jetzt noch nicht, also ihr habt euch geeinigt. Ja, das war, ja, ja. war dann ein schlanker Deal.
Das kann man so sagen, ja.
Ja, okay.
Also,
und,
es, ja.
Und er war froh, dass es weiter, ja. Felske war froh, dass es weitergeführt wird in irgendeiner Form.
Ich ja. glaube, Herr Felske hatte den Eindruck, das kann man vielleicht so vergleichen mit, der liebte den Hamburger. Ne? Der liebt auch Hamburg. Und der war genervt, dass die Geschichte mit den anderen, dass das nicht funktioniert hat. Mhm. So, dem ging es nicht so sehr darum, dass er jetzt sich da irgendwie saniert oder so, aber dass er es irgendwie in vernünftige Hände abgeben kann. Und dann traf er auf mich. Und ich glaube, es war so ein bisschen so wie jemand, weiß ich auch nicht, der einen geliebten Hund hat. Und aus irgendwelchen Gründen stellt man nach ein paar Jahren fest, da ist im Haushalt jemand, der hat eine Hundehaarallergie mhm. und die ist gefährlich. So, was mache ich mit dem Hund? Einschläfern, keine Option. Tierheim, keine Option. Also ich suche jemanden, bei dem es dem Köter im Zweifel noch besser geht, als es bei uns war.
Also in gute Hände abzugeben, ja, ja, so. Weil das ist mehr Wertschätzung als jetzt genau. Summe
ja,
X.
Ja, ja. Und ich glaube, der Felske hatte, ein erfahrener Journalist und Mann und Hamburger, der hatte ein gutes Gefühl. Und das, ja, nun 9 Jahre später, muss man sagen, das haben wir nun eindrücklich bewiesen, dass er da richtig lag. Und das führt eben auch dazu, dass wir, naja, ein, zwei Mal im Jahr gehen wir zusammen was essen oder er kommt zur kleinen Rast. Der wohnt im Hamburger im Nordosten und trotzdem nimmt er das gelegentlich auf sich und fährt eine Stunde von da zu uns, um gerade so viel zu trinken, dass man noch Auto fahren kann und Currywurst und Pommes oder Kuchen zu futtern.
Und er hat selbstverständlich ein Lifetime-Abo.
Selbstverständlich. Ja, ja, das ist tatsächlich. Er steht, das war Teil des Deals, dass er im Impressum mit zwei anderen auch steht als die Erfinder, Erdenker und das tun wir natürlich auch herzlich gerne.
Guck mal, aber so ist es ein Teil seines Lebenswerkes weitergeführt und er sieht es, er findet es, auch wenn man in den gut sortierten Fachhandel geht, wobei man ja eigentlich sagen muss, also den Großteil sind ja schon Abonnenten, oder? Bei euch?
Jetzt ist es so, die Hamburger, also wir verkaufen den im Einzelhandel. Wir haben ganz normale Abos. Natürlich gibt es den Hamburger auch als E-Paper, kostet dann ungefähr die Hälfte. Dann kommt der große, inzwischen große Hamburger Freundeskreis dazu, die alle Hamburg lieben und es toll finden, dass es so ein geiles Magazin für die Stadt gibt. Die sind quasi wie Großabonnenten.
Ja.
Das ist der Hamburger Freundeskreis. Naja, dann haben wir ein ziemlich gutes Anzeigengeschäft, obwohl wir keine Truppe von Anzeigenverkäufern haben, die rumlaufen. Wir nennen das immer so, ich nenne das manchmal so ein bisschen so, wir versuchen oder wir leben so verkaufen, ohne zu verkaufen. Ja. Als würde man so, als hätte man so einen schönen Showroom oder ein hübsch dekoriertes Schaufenster auf Rädern, was man immer so gelegentlich so irgendwie so durch den Raum schiebt. Und die Leute sagen, wieso, also das ist ja, wieso sind denn die schon dabei?
Ach,
da müssen wir auch mal gucken und so weiter.
Wäre denn da hinten noch eine Ecke frei für uns?
Ja, so. Das funktioniert natürlich auch nicht immer. So. Aber generell dieses, was ich finde, was hamburgisch ist, ist eben auch zum Beispiel unaufdringlich zu sein. So. Und belastbar, zuverlässig, qualitativ erstklassig, so, und dass man eben auch zeigt, dass man das über einen langen Zeitraum auf hohem Niveau, was im Zweifel eher noch mit unterschiedlichen anderen Plattformen wächst, dass man das auf hohem Niveau leisten kann. So, und das macht, ja, das ist sicherlich so die bisschen die DNA vom Verlag, dass ich finde, wer so ein Ding hat wie ein Magazin, das Der Hamburger heißt, du musst dich irgendwie auch so, du musst so auftreten wie ein Hamburger im besten Sinne. Und damit meine ich nicht Barberjacke, etwas zu kurze rote Hosen, sondern straight, klar, Hamburg so wie Familie. So, intern kannst du dich zanken und sagen, das ist alles scheiße, dass das passieren soll, das passiert, das passiert. Aber wenn jemand von außen kommt und sagt, das, eure Stadt ist ja irgendwie, das ist nicht mal Olympia, kriegt ihr hin. So, dann kurz mal die Reihen schließen, ne? Den vermöbeln, verbal zumindest. Ja,
natürlich, natürlich. Aber du hast gerade so schön gesagt, Familie. Die Familie, die Hamburger Familie oder die Familie rund um Der Hamburger ist gewachsen. Also nicht nur personell, was das Team angeht, sondern natürlich auch, was die kleinen, wie nennen wir es mal, Outlets angeht, die kleinen Satelliten drumherum, die da entstanden sind. Einen, den hört man gerade, es gibt einen Podcast, ja, der Hamburger Insight. Einmal natürlich von Regine Marxen interviewt die Menschen, die ja in Hamburg eine Rolle spielen, in Kultur, Wirtschaft, Medien, wo auch immer. Und dann den Part, den ich machen darf in der Kulinarik. Du bist ja eigentlich in between. Ich bin dankbar, dass ich dich heute endlich mal hab gewinnen können. Erzierte sich. Nein, mach mal jemand anders vorher. Nicht so wichtig. Alle 14 Tage kommt der Podcast. Was gibt es noch? Die kleine Rast haben wir erwähnt.
Ja, also wir sind, würde ich sagen, also mindestens, also deutschlandweit sowieso, Hamburg ist ja klar, deutschlandweit, europaweit, mir ist nicht geläufig, ob es irgendein anderes Verlagshaus gibt, was an einem der schönsten Spots, die man sich überhaupt vorstellen kann, ein richtig schönes, ja, wie soll man sagen, so ein Powerhouse, weil da kommst du hin und du hast die Elbe, das ist für mich ist es wie so eine Kraftquelle. So. Und ich würde sagen, der Hamburger braucht die kleine Rast schon. So. Die kleine Rast würde auch ohne den Hamburger gut funktionieren. So. Also das ist die kleine Rast. Na, dann dein wunderbarer Podcast und der tolle Podcast von Regine. Eben im zweiwöchentlichen Wechsel. Dann haben wir zwei große Newsletter. Einer für der Hamburger eben und das andere ist jetzt seit einem halben Jahr der Hamburger im Westen, wo wir den Fokus legen auf tatsächlich so Blankenese, Nienstädten, Othmarschen und so ein bisschen Ottensen, ein bisschen Rissen und so die Randbezirke. Das sind dann zusammen irgendwie so 15.000, 16.000 Abonnenten. Mhm. Das funktioniert super, weil eben hohe Öffnungsquoten und flankiert eben auch das Magazin ganz toll. Jetzt kommt neu dazu der Hamburger im Westen. Anders als das, was wir sonst machen, tatsächlich ein bisschen kleineres Format. Freiverteilung.
Ist ja auch eine kleinere Region.
Guter Punkt.
Nicht im Pocket-Format, sondern...
Nein, es wird so A4 haben und eben vor allem wird es wie gesagt, kostenlos ist sicherlich ein Unterschied. Der andere Hamburger kostet ja 12,50. Aber da ist dann eben auch richtig, wie im großen Hamburger, qualitativ hochwertiger Journalismus drin. Geil fotografierte Strecken, schöne Geschichten. Naja, was man so auf 32 Seiten, das ist natürlich kein vollständiges, komplettes Magazin. Aber wie so ein schönes Amuse-Bouche für den großen Hamburger mit den anderen Sachen, die es da so gibt. Naja, da sind wir relativ groß auf Social Media. Die kleine Rast ist erstaunlicherweise, die hat ja erst seit 2 Jahren Instagram und schon so ein kleiner lokaler Internetstar, hat irgendwie über 10.000 Follower bekommen. im Wesentlichen mit schönen Bildern von der Elbe, Bildern von Currywurst und guter Laune.
So. Reicht schon.
Ja, das ist.
Die Sehnsucht ist. Ne?
Wir kriegen, also ich werde relativ häufig darauf angesprochen, dass es viele Leute gibt, die nichts folgen oder niemandem folgen auf Instagram, aber die so gerne der kleinen Rast folgen, weil nicht nur das Bild, sondern auch da der Text häufig so nett ist und geistreich, so ohne intellektuell zu sein, aber so nicht so geplant, nicht so mainstreamig. Nein, dann haben wir natürlich noch unser eigenes Instagram, der Hamburger Mag, und dann gibt es noch die Instagram, den Gastro-Kanal, der Hamburger liebt. Haben wir ein paar Bücher rausgemacht, den schönsten, meines Erachtens den schönsten Bildband, der in den letzten 20 Jahren über Hamburg erschienen ist, von Matthias Plander, komplett fotografiert. Christel mit einem, also sagenhaften, ganz besonderem Layout, relativ wenig Text drin, nur schöne Dinge. Also muss man haben. Naja, und noch so ein paar andere Sachen. Ich hoffe, ich vergesse jetzt, wir haben natürlich einen Shop und all diesen ganzen Kram, aber das sind schon die Basics.
Und das Schöne ist, man kann sich das ja einfach so mal überlegen, ob man was Neues machen möchte, ja?
Ja.
Oder manchmal kommt so eine Idee.
Ja.
Und dann kann man das auch einfach mal probieren, ne?
Ja, ich bin sehr, sehr anfällig für Ideen immer. Und also ich glaube, das ist ja jetzt auch so bei den Sachen, die ich mache, das ist ja auch nicht so, dass ich jetzt jeden Morgen irgendwie wie Onkel Dagobert ein Talerbad nehme und dann erfrischt aus meinem Geldspeicher aussteige. Das ist schon eben wie in den allermeisten Jobs, die es so gibt, ist es vor allem beinharte, beständige, qualitativ tolle Arbeit. So, und die amortisiert sich dann jedes Jahr im besten Fall ein bisschen mehr. So. Und ich hab irgendwann mal, als die kleine Rast dann kam, hatte ich vorher so ein paar Sachen, da habe ich gedacht, ob ich da vielleicht irgendwie aktiv werde. Und da dachte ich so, das hat mich so ein bisschen erinnert, wie so ein, ich war mal in Afrika, als die Great Migration war. Da ziehen die Tausende, Hunderttausende von Zebras und Gnus durch den, durch den Mara River. Also ein Weltspektakel. So. Und in diesem Fluss liegen ein paar Krokodile. Und ich dachte, das ist das Verderben für die ganzen Zebras und die Gnus. Aber dann ging das immer los und du sahst das und die liefen auf dich dazu und das Krokodil schnapp daneben. Huch, so, und dann schnapp am Bein, aber Gnu kann sich
aufgezogen.
So, ja. Jedenfalls, also 50.000 Zebras und Gnus liefen rüber. Jedes Krokodil bekam eins. So, und irgendwie alles war gut. Und das Übertragen auf den Hamburger soll bedeuten, ich hatte manchmal den Eindruck, ich liege wie so ein dickes Krokodil. Irgendwie. Also hier würde man dann sagen, eben in der Elbe. Und dann
schönes
und
Bild.
dann und wann kommen irgendwelche als Gnu verkleidete schöne Gelegenheiten vorbei. Aber nee, lass mal durchgehen. Das ist irgendwie nicht das Richtige.
Man muss schon sicher sein, wenn man zuschnappt.
Ja, und die kleine Rast war dann eben wirklich so schnapp. Da durfte, die durfte man dann auch nicht durchkommen lassen. Ich bin immer, ich lerne auch echt viele Leute kennen und wir sind so auch medial so aktiv und lesen auch viel gedruckt und online und. Und dann und wann sind da mal Sachen, wo man denkt, ha, nicht schlecht.
Mhm.
Aber eigentlich haben wir auch genug zu tun.
Das ist es ja, ne? Du musst dir immer ein bisschen was abgeben, wenn du was Neues machen willst. Du kannst es dir ja nicht immer neu draufladen.
Nee, ich muss sagen, ich habe...
Und da hängt es ja auch wirklich von einem sehr, sehr guten Team ab.
Das ist so. Das ist so, ich habe viele von denen, ich bin tatsächlich vor allem von Frauen umgeben, aber echt tolle Frauen, die von der Grafik über die Redaktion oder die ganze Heftleitung oder aber eben auch so quasi so im Wortsinne so das Mädchen für alles, bin ich selber ja auch. Ne? und mit dem man auch so viel lachen kann und so viel dummes Zeug reden. Und manchmal denke ich, was für ein Weiberhaushalt, in dem ich hier geraten bin. Ich drehe durch. So. Und spätestens einen Tag später bin ich wieder so glücklich, dass ich diese tollen Frauen um mich habe. Also es ist niemals langweilig. Es ist wirklich niemals langweilig. Und ich weiß nicht, ob das jung hält oder das Wachstum der grauen Haare beschleunigt. Aber auch da bringt es mir jedenfalls mit denen echt Spaß.
Aber ich glaube Ersteres. Ich glaube, das hält jung.
Ja, ist wohl so.
Ja, ja, absolut. Und ich glaube auch dadurch, dass du dich auch immer mit neuen Sachen beschäftigst und auch natürlich den Austausch hast und auch viel lachst.
Ja.
Das ist ja auch extrem wichtig. Ne? Und auch nicht alles so bierernst nimmst.
Das geht ja, man ist ja auch nicht immer gleich gut drauf. So. Und das sind so Momente, wo ich manchmal denke, wow, das sind jetzt aber auch echt keine, das sind jetzt eigentlich keine wichtigen, richtigen Probleme. Das sind irgendwie wie so ein Steinchen im Schuh. So, das ist ja lächerlich, wenn du jetzt hier anfängst zu jammern wegen so einem, wegen so einem Kram. Und ja, ob das jung hält, also jedenfalls, also im Kopf ist man jedenfalls extrem gut beieinander. Ja, ja. Ich muss auch sagen, also vor 5 Jahren, das war auch, also vor über 10 Jahren kam Christel für Artdirektion zum Hamburger. Vor 5 Jahren kam Nathalie Kowalke bei uns ins Haus. Ja, das ist so wie so eine, daraus ist wie so eine Lebensfreundschaft geworden, obwohl wir uns ja erst 5 Jahre kennen. Mhm. Die hat damals gesagt, sie war Assistent beim Hamburger oder auch so Mädchen für alles und meine engste Vertraute dafür, die weiß alles. Und als ich das so abzeichnete mit der kleinen Rast, sagte sie immer, Chef, wenn das musst du machen, das musst du machen. Ich bin voll dabei. Naja.
Ist sie auch.
Ist sie auch. Und das ist, Nathalie ist eine von diesen Frauen, die auf jedem Parkett gut können. Die ist bei uns und schmeißt die Fritteuse, dann sagt sie, ich muss jetzt los, fährt schnell nach Hause, duscht und geht zum Empfang jetzt Jahreszeiten.
Ja.
So, diesen Spagat macht die mit einer unaufgeregten Lässigkeit. Das ist, kann man, also.
Aber ich finde, das klingt auch da durch und das klingt auch so ein bisschen wie eine Botschaft durch, weil du sprachst gerade von diesen, ja, 50 jungen Menschen, die da irgendwie mehr oder minder unterstützen. Ich will jetzt nicht sagen, auf der Payroll stehen, aber ist ja auch so, ne, die da ihren Einstieg ins Berufsleben haben.
Ja.
Und ich glaube, wenn man denen das mitgeben kann, ja, du musst selber auch echt an die Fritteuse ran, aber na, jetzt für die Mädchen, aber du kannst auch eine halbe Stunde später auf High Heels schon auf bestem Parkett auf dem roten Teppich laufen. Das musst du drauf haben oder solltest du drauf haben, um alle Facetten zu kennen und auch diese Seite wie diese Seite lieben zu können.
Ja, es ist im Zweifel ja immer schöner, wenn man mit Fritteuse und so einem Zeug anfängt und dann irgendwann quasi die Möglichkeit hat, mit High Heels oder wie auch immer, jedenfalls in schicker Klamotte in ein schickes Restaurant zu gehen. So. Und du weißt dann vielleicht auch, dass die Leute, die dich bedienen, danke, bitte, guten Tag, war echt lecker. Wenn mal was runterfällt, kann man die Gabel auch mal selber schnell aufheben. Egal, ob man im 4 Jahreszeiten ist oder beim kleinen Italiener. Und dass die da eben arbeiten und im Zweifel ja auch das gerne machen oder zumindest Freude an ihrem Job haben wollen.
Ja.
Und das ist so, das ist, ich will es jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber so dieser nette Umgang mit Menschen in deinem Imbiss, aber auch auf der Straße oder wo auch immer du dich gerade bewegst, wird ja im Internet steht immer, es gibt also eine Kampagne nach der anderen für mehr Respekt, für mehr Haltung, für mehr Freundlichkeit und so weiter. Und wenn ich zum Bäcker gehe oder stehen 3 Leute in der Schlange, dann sage ich, guten Morgen.
Mhm.
3 Leute drehen sich also fast irritiert um.
Ja.
Und Frau, die da bei meinem Bäcker, das vertraut sich als Diana, sagt dann, wissen Sie, also so haben wir uns eigentlich kennengelernt und ins Gespräch gekommen, wissen Sie, dass Sie der Einzige sind, der hier im Laufe des Vormittags Guten Morgen gesagt hat?
Nein.
Ja, oh nein, also das, nein, und, weiß ich nicht, aber ist ja erschütternd.
Und dann so. Lächelst du womöglich auch noch?
Ja, und das ist eben das Ding. Man fallen ja immer so alte Sprichworte ein, die man, bis man Ende 30 war, dachte, das ist ja lächerlich, diese Scheiß-Sprichworte. Mhm. So, aber dieses, es kommt aus dem Wald heraus, wie du reinrufst. Aber das ist so. So absolut wahr. Jedem, den du freundlich begegnest, der begegnet dir auch freundlich. Und unter 100 ist ein Arschloch dabei. So. Also ein Streichresultat. Ansonsten gehst du selber ja durch den Tag und hast das Gefühl, die sind alle immer nett zu mir. So. Ja. Also du machst es eigentlich machst du es gar nicht für die anderen, sondern machst es für dich.
Du kennst es ja, wenn du mit einem Lächeln im Gesicht durch die Straßen gehst, ja. Also für dich macht es schon mal was, es setzt ja was frei, setzt ja Endorphine frei, du freust dich dann, also dir geht es ja wirklich gut. Und die du anlächelst, die sind irritiert. Die gucken zweimal so. Ja. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, jede zweite lächelt dann auch zurück. Bisschen verstohlen, so ein bisschen, also zumindest ein Zucken im Mund zu erkennen. Ist da wirklich jemand gerade freundlich?
Genau, und als Hamburger oder Norddeutscher kann man auch sagen, Frauen mögen ja vielleicht denken, wieso lächelt der mich so an? Will der was? Und wenn du dann sagst, moin, das ist komplett, das entschärft die gesamte Situation. Der will offenbar nichts von mir, der sagt einfach freundlich moin und lächelt dabei.
Ja, ist gut drauf, und sagt moin. Genau.
Männer sagen sowieso moin.
Ja.
Die lächeln dann nicht immer, aber das ist so moin. Irgendeine Reaktion kommt aus denen raus. Aber du hast doch jetzt, das ist doch im Prinzip moin, ist doch auch die klassische Begrüßung, die jede von deinen Omas sofort knackt, wenn du sie fragst, ob sie für dich kochen wollen oder nicht.
Ja, von meinen Omas ist gut, ja, ja.
Naja.
Also die Omas, da muss ich mal unterscheiden, ja. Also es gibt Omas, die sagen, wie kann man denn da bei ihnen mitmachen? Also wir sprechen von der Oma-Liebe, ja, ne? Genau. Vom Oma-Liebe-Lunchclub jetzt. Ja, da bin ich auch.
Was muss man schon sagen, in Hamburg irgendwie eingeschlagen ist oder gelandet ist wie so ein Raumschiff aus einer anderen Zeit, wo irgendwie niemand drauf kommt, der sein Glück mit Pokeballs oder irgend so einem Zeug versuchen will. Und dann kommst du und findest ein Café, was schon so aussieht, als wäre es auf eine sehr nette Art und Weise, sehr gemütliche Art und Weise, sehr, sehr stilvoll, wie so ein Oma-Café in einer hippen Gegend. Und dann denkst du dieses Ding aus, finde ich total cool.
Also mir haben ja ganz viele gesagt, das ist ja aber nichts Neues, das gibt es auch in New York schon und auch in Wien. Ja, und dann habe ich gesagt, ich würde mal sagen, traditionelle Oma-Küche ist auch nichts Neues. Es ist nur der Punkt, dass wir gesagt haben, wir bringen die Omas zusammen, wir bringen diese alten Rezepte zusammen und wir bringen sie an einen Ort, an dem man sich wohlfühlt. Eben das Café Lorenz in diesem Fall, das wir dafür gefunden haben und das natürlich auch das ist ja kein Zufall, das Café gehört einer langjährigen Freundin von mir. Und dass ich das dann darüber hinaus auch noch mit einer anderen guten Freundin, mit Monika Fuchs zusammen auch noch gemacht habe, die ich dafür gewinnen konnte und die natürlich dieses in ähnlicher Form auch schon seit Jahren mit ihren Charity Dinners praktiziert. Also eigentlich haben wir nur zusammengesteckt. Und dann haben wir natürlich gesagt, jetzt brauchen wir Omas. Die Herausforderung dabei war, das war nicht eben mit einem Moin und machst du mit getan, sondern die sind natürlich auch schon so, dass wir natürlich einige auch schon wirklich aus einer Lebenssituation zurückgeholt haben, wo man nicht mehr ganz so aktiv ist und auch nicht sagt, Leute, ich koche jetzt mal für 60 Leute, mach ich mit links, sondern die hatten da schon Respekt vor. Das muss man sagen. Und da habe ich mich mit in die Küche gestellt. Ich, der ja nun auch eher Hobbykoch bin, auch wenn ich Friteuse rauf und runter kann, wie wir ja gehört haben, habe mich dann dort an größeren Portionen geübt. Und das hat mir auch total viel gegeben. Und mir hat das total viel Spaß gemacht. oder macht es nach wie vor. Deshalb haben wir jetzt auch wieder geöffnet. Deshalb haben wir das Pop-up in der zweiten Runde jetzt geöffnet, wieder im Café Lorenz. Und es sind jetzt auch ein paar mehr Omas dazugekommen. Nach wie vor klappt es nicht mit einem Moin, sondern es ist ein richtiger Bewerbungsprozess geworden.
Ja? Du bewirbst dich bei denen oder andersrum?
Sowohl als auch. Also es ist kein Prozess im Sinne von definierter Prozess, sondern es gibt mehrere Wege. Ja, also das habe ich auch nicht gedacht, dass ich dazu komme und dass das so einschlägt. Und ich glaube, das, was es eben ausmacht, ist, dass du in dieser ja vielleicht unruhigen, windigen Zeit so einen Rückzugsort hast, wo du etwas Vertrautes essen kannst, was du vielleicht schon von Omas Küche kennst. Dieses serviert zu bekommen in der großen Terrine, sitzt mit mehreren, vielleicht auch fremden Menschen an einem Tisch und schöpfst dir aus der Terrine raus auf deinen Teller und bist einfach in so einem ja, Ruhepol angekommen. Und wir haben ganz viele erlebt, die eben wir an einen Tisch gesetzt haben, die sich vorher nicht kannten und dann aber gesagt haben, nächstes Mal, nächste Woche, verabreden wir uns mal, ne? Die sich da kennengelernt haben. Und so kommen eben auch immer mehr Omas jetzt dazu in unterschiedlichen Konstellationen, was sogar dahin führt, dass wir jetzt gemerkt haben, einige wollen wirklich nicht kochen, wollen sich den Stress nicht machen, sodass wir jetzt gerade dabei sind, einen Kochclub zu gründen für all die, die sich nur austauschen wollen. Oh, okay. Also ein Social Kochclub. Und dann gibt es einige, die sagen, ich möchte gerne auch jungen Leuten oder der nächsten Generation meine Rezepte weitergeben und dort werden wir dann auch Kochkurse anbieten. Irgendwie entsteht da auch was Größeres, von dem ich noch gar nicht weiß, was es wird. Nochmal, wir haben da Gäste, die sagen, das ist ja, das ist wie bei Oma. Und wenn dann die Oma auch an den Tisch kommt und sagt, na mein Junge, möchtest noch mal ein bisschen Nachschlag? Mhm. Hast noch Hunger? Mhm. Dann gehen die Herzen auf. Mhm.
Glaube ich gerne.
So, ich bin schon wieder ganz gerührt.
Man kann es dir ansehen.
Ja. Ich bin ganz gerührt und deshalb, also ich freue mich jetzt, wir haben ein Kochbuch in Planung. Wir haben ganz, ganz viele Projekte in Planung rund um die Oma-Liebe und insofern, also die wird auch lange leben, die Oma-Liebe.
Ja, kommt noch mit den Omas. Einer, zwei, wie auch immer, mal zum Beispiel mit leckeren Klopsen oder sowas. In die kleine Rastanierbe.
Ja, das machen wir.
Ja.
Ja, also wann machen wir das?
Ich würde sagen, wir warten, bis das Wetter ein bisschen netter ist.
Werden wir dann auch angekündigt im der Hamburger im Westen?
Durchaus. Der Hamburger im Westen erscheint dann ja, wenn ihr kommt, im 6-Wochen- oder 4-Wochen-Rhythmus sogar. Doch. Also Newsletter natürlich sowieso, Instagram, kleine Rast.
Die ganze Klaviatur wird bespielt.
Ich bringe euch nach Hollywood.
Also insofern bekommt ihr das eh alle mit.
Ja.
David Pohl, der Verleger-Herausgeber des Magazins Der Hamburger mit allem, was da dran hängt.
Ja, und Imbisswirt.
Sagst du bewusst Imbisswirt?
Ja, also alles andere hört sich so gestellt an.
Wie. Es ist auch schön. Was schreibst du denn eigentlich rein? Was ist Beruf? Was ist bei dir Beruf? Was schreibst du rein?
Da schreibe ich meistens Tennisprofi. So, also jedenfalls, wenn man reist. So, weil ich ja früher wäre ich ja eine Tennisprofi geworden. Ich war absolut nicht gut genug dafür. Ja, am griffigsten, so dass die Leute ungefähr eine Vorstellung haben, was man macht, ist tatsächlich Verleger. Obwohl dann fragen die immer, was verlegst du? Das könnten ja auch Dielen sein oder so. Aber auf Imbisswirt kann man sich immer einigen und das ist dann auch so ein bisschen, das ist dann natürlich ein bisschen albernes
Understatement, dass man den Leuten das gar nicht erzählt. Ich mach mal Verleger und Imbisswirt, das finde ich schön.
Ja, freut mich.
Weiß nicht, ob er als Verleger oder als Imbisswirt sympathischer ist, aber in der Kombination unschlagbar auf jeden Fall.
Vielen
David
Dank.
Pohle, vielen Dank.
Vielen Dank, Boris.
Hat mir Spaß gemacht.
Ja.
So. Und dann das nächste Mal in der kleinen Rast. Ne?
Tschüss.
So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin Tschüss.